Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute den lieben Thomas Karsten dabei. Er ist Mitgründer von dem Architekturstudium, muss man es fast bezeichnen, Karhardt in Berlin. Ich hatte letztes Jahr schon eine coole Podcast-Folge, weil er auch unter anderem Miterfinder von dem Mängelquartett ist. Heute in der Podcast-Folge soll es aber nicht um das Mängelquartett gehen, sondern das Studio Karhardt ist quasi weltweit bekannt für Umnutzungsprojekte. Und da dachte ich mir, das ist super spannend, weil gerade im großen Teil der, sagen wir mal, des Baubestands natürlich nicht immer nur neu gebaut wird, sondern eben auch umgebaut wird. Und da gibt es ein paar ganz interessante Use Cases. Schön, dass du da bist, Thomas. Hi.
Ja, ich freue mich auch, dass du mich nochmal eingeladen hast. Das erste Gespräch war ja schon sehr angenehm. Ich freue mich auf das heutige und ich freue mich auch, dass wir ein Thema haben, was tatsächlich zeitmäßig mehr mit unserer Arbeit zu tun hat als das Mängelquartett, nämlich Umnutzung, ein spannendes Thema. Und ja, will da gerne entweder Fragen beantworten oder dazu etwas erzählen.
Umnutzung, als du es mir zum ersten Mal gesagt hast, war das für mich, hatte das so eine Art Sexy-Faktor von irgendwas zwischen 0 und 1 auf der Skala von 10. Dann hast du mir aber erzählt, was ihr denn macht, wofür auch bekannt seid weltweit. Und dann hat es schlagartig sich geändert, so auf der Skala zwischen 0 und 1 auf die 9 plus, weil ihr Techno-Clubs baut, umbaut, also eine Industrieanlagen umbaut in Techno, aber auch andere Themen, glaube ich, ja? Oder habe ich es falsch?
Naja, also wir haben schon diverse Techno-Clubs mit aus der Taufe gehoben als Architekten, als planerische Begleiter, die ja in der Regel in zuvor anders genutzten Gebäuden stattfinden in Berlin. Das ist ja auch unser längstes Projekt. Seit über 20 Jahren betreuen wir das Berghain, ein Techno-Club in einem ehemaligen Heizkraftwerk. In anderen Teilen der Welt versucht man natürlich gerade für so eine Nutzung auch Industrie, verlassene Orte, Lost Places zu finden. Aber Umnutzungsprojekte sind genauso, wenn in einen ehemaligen Friseursalon ein Workspace einzieht oder in ein Büro eine Kita oder in eine Gaststätte irgendwas anderes. Also das ist in vielen Bereichen unser täglich Brot. In vielen urbanen Ballungsräumen ist das so, dass, glaube ich, Gebäude mal geplant wurden für irgendwas, Büronutzung oder Wohnung oder etwas anderes und die Welt verändert sich. Es gibt neue Nutzungskonzepte und das macht ein weites Feld auf, das häufig tatsächlich sehr komplexe Vorgänge erfordert, weil neue Nutzungen mit den ursprünglichen Nutzungen manchmal gar nichts zu tun haben. Und da muss man als Architekt dann tatsächlich sehr weit in die Planung und im Idealfall sogar schon vorher in die Beratung seiner potenziellen Auftraggeber einsteigen.
Ja, klar, kann ich mir gut vorstellen, wenn am Ende des Tages, ja, wenn du jetzt so einen Industriekomplex, ein Kohlekraftwerk oder sowas umbaust in Technoclub, dann als Beispiel vermute ich mal allein die Toilettenplanung, ja, ist was ganz anderes Konzept. Du musst eine viel höhere Gleichzeitigkeit herstellen. Vielleicht während dem Konzert, ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich gibt es auch Clubs, wo Konzerte stattfinden, wo du dann einfach sagen musst, in der Pause muss halt schnell viel ab und dann, was sind so die Kernfaktoren, wo du sagst, da kämpfen wir eigentlich immer?
Ja, das fängt eigentlich noch ein bisschen früher an. Tatsächlich bei so einer Grundsatzidee, entweder es gibt einen Nutzer, der auf uns zukommt, der hat eine Idee, also ich möchte einen Club machen, ich möchte einen Café machen, ein Restaurant oder auch irgendwas anderes und ich habe hier eine Fläche, die ich interessant finde. Das ist dann auch eine Fläche, die von technisch völlig anderen Voraussetzungen mal gebaut wurde, also beispielsweise Berliner Altbau oder ein Restaurant, Bar etc. in einen Berliner Altbau einzubauen, ist immer eine Herausforderung, weil man hat einfach Themen, die fangen an bei der Erschließung von außen, also wie kommen da die Menschen überhaupt hin, ist das überhaupt zulässig, man hat Akustikthemen, man bewegt sich ja dann relativ schnell im Bereich des Sonderbaus, das heißt im Sonderbau, das ist jetzt so die rechtliche Seite, müssen ja verschiedene Dinge nachgewiesen werden, die Hauptthemen sind immer Brandschutz, Statik und Akustik, bei Veranstaltungsstätten ist das so. Akustik ist nicht nur die Akustik, die im Raum entsteht und eventuell störende Einflüsse auf Nachbarn hat, sondern auch die Akustik, die im Vorfeld entsteht. Und das ist gerade bei Clubs und allen, ich sag mal, vorrangig in der Nacht stattfindenden Aktivitäten ein erster allerwichtiger Punkt. Also wie kommen die Gäste an? Wie gehen sie raus? Sind dort akustische Beeinträchtigungen zu erwarten?
Die grölende Menge, die dann durchs Wohngebiet läuft.
Gäste, die 2 Stunden in der Kälte stehen, machen Lärm, aber auch an Ablieferverkehr. Mhm. Also bei Live-Musik beispielsweise, die Band, die um 1 Uhr nachts dann ihr Equipment in den Truck befördern muss. Das sind Rollgeräusche. Also da fängt es an, tatsächlich schon im Vorfeld mit den Beteiligten drüber zu sprechen, geht das überhaupt, findet man eine Lösung, und im Idealfall kann man diese Themen auch sehr frühzeitig mit den entsprechenden Genehmigungsbehörden erörtern. Also Stadtplanung spielt eine wichtige Rolle, weil ja dort die Szenarien festgelegt werden, ist diese Nutzung in dem jeweiligen Gebiet überhaupt verträglich. Eine Bar in einem Wohngebiet ist verträglich, ein Club in einem Wohngebiet gilt als nicht verträglich. Mhm. Da gibt es aber auch Grauzonen und Übergangsbereiche. Aber bei allem, was in der Nacht tatsächlich Aktivitäten erfordert, Anlieferung, Ablieferung, ist der allererste Schritt, das tatsächlich in einem größeren Zusammenhang zu betrachten, bevor es überhaupt in die eigentliche Objektplanung geht.
Ist es dann etwas, wo ihr auch schon dieses ganze Antragsverfahren mitmacht, oder sagt ihr dann einfach dem Interessenten, hey, hier hast du quasi eine Checkliste, arbeite die mal ab und wenn du soweit bist, kommst du wieder?
Das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, weil wir nennen das gerne die Leistungsphase Null, oder auch wir versuchen mit Auftraggebern, potenziellen Kunden, bevor überhaupt diese HOAI-Tätigkeiten greifen, die ja immer davon ausgehen, der Kunde weiß, was er will und macht ein Raumprogramm und das weiß der alles schon. Das ist in unserer Praxis selten der Fall. Es kommen Leute mit Ideen und Visionen und die muss man dann begleiten, schon in der frühen Phase, und tatsächlich mit denen überlegen, was wollt ihr eigentlich machen, was benötigt ihr dazu, welche Fragestellungen gibt es da, und das ist lange, bevor man irgendwas einreichen kann und auch bevor der Kunde tatsächlich auch ich sag mal, größere Mengen Geld anfasst. Denn auch dazu in der frühen Phase spricht man schon über Kosten und über mögliche kostenmäßige Auswirkungen und ist das Ganze überhaupt realisierbar. Also es ist gut, wenn wir in so einer frühen Phase ins Spiel kommen, weil häufig kann man da noch Weichen stellen, die man im späteren Verlauf nicht mehr beeinflussen kann.
Ja, und wenn man viel Wasser, sagt man uns, viel Wasser zum Neckar nahe ist, ja, dann hast du nachher halt natürlich ein Thema, wenn du dann sagst, okay, habe ich nicht bedacht, geht nicht, und dann hast du schon, keine Ahnung, Investoren schalu gemacht und.
Richtig. Und es sind tatsächlich, natürlich gibt es Nutzungen, die da, wie soll ich sagen, etwas mehr erfordern. Also ein Club im, ich sag mal, in der Innenstadtlage hat natürlich andere Erfordernisse als eine Zahnarztpraxis in einer umzunutzenden Büroetage. Aber das An- und Abkommen der Besucher, Gäste, Patienten etc. ist eigentlich schon mal der erste Punkt. Und dann steigt man tatsächlich ein, man schaut sich die Ideen des Kunden an. Es gibt ja Kunden, die schon ziemlich genau wissen, was sie wollen, die eine klare Idee haben. Bei Ärzten ist das häufig der Fall, ne? Die wissen genau, ich brauche so und so viel Behandlungsräume. Die wissen schon, was sie an Nebenräumen benötigen, wie groß die Flächen sein müssen, damit sie funktionieren. Und dann schaut man sich natürlich auch in einem Altbau an. Und Altbau kann ja alles sein von 1890 bis 2010. Ja, also die schlimmsten Gebäude sind tatsächlich, die schlimmsten Gebäude sind wirklich die jüngsten Gebäude. Also alles, was so in den letzten 30 Jahren zu gebaut wurde, ist in der Regel sehr viel schwerer anzupassen als Gebäude, die deutlich älter sind. Ja, das liegt daran, dass natürlich die Architekturspezifikationen für diese Gebäude der 90er, 2000er Jahre ganz andere waren. Die sind dann sehr spezifisch für ein Büro gebaut worden, mit bestimmten Fensterrastern, mit bestimmten Raumhöhen, mit auch bestimmten logistischen, also energetischen Versorgungspunkten, die für ein Büro natürlich an anderen Stellen liegen, als man sie bei einer Arztpraxis benötigt oder bei einer Bar. Das heißt, die Eingriffe in die Gebäudesubstanz sind größer. Heißt auch, dass die Gebäude, die ja in den letzten Jahrzehnten gebaut wurden, sind ja alles oft sehr mit Gebäude mit einer hohen Mononutzung, also entweder nur Büro oder nur Wohnen. Berliner Altbauten tatsächlich oder Gewerbebauten sind ja immer schon für alle möglichen anderen Zwecke auch genutzt worden. Das macht es manchmal einfacher tatsächlich und auch einfach wegen der Raumdimensionen. Also gewisse Raumvolumina erlauben natürlich mehr als eine geringe Geschosshöhe, weil ich eben im
der Umnutzung. Sehr effizient, sagen wir mal, sehr dezidronisch, des Gebäudes ist ausgenutzter.
Ja. Mhm. Und man muss ja bei der Umnutzung, deswegen tatsächlich ist das definitiv auch in unserem Wirken eine sehr komplexe Planung. Man hat ja zum einen die Nutzungsanforderung mit dieser Gebäudestruktur in Einklang zu bringen, aber auch dann in der späteren Phase viele technische Anforderungen bereitzustellen, die in dem Gebäude auch dann eventuell verzogen werden müssen. Ich habe Anforderungen an Volumenströmen, Lüftung, was gewisse Querschnitte sind, die man unterbringen muss, was nicht ohne weiteres in einem Bürogebäude beispielsweise im späteren Verlauf möglich ist.
Ich war letztes Jahr, ich habe einen Kunde, die bauen einen Schlachthof um in so einen Eventbereich, ja, das ist bei Worms, das ist wahrscheinlich nicht gerade so dein Einzugsgebiet Nummer eins, aber da war ich dann auch auf der Baustelle zusammen hier mit einem Kollegen und haben uns einfach auch mal rumgeführt und erklären lassen und das ist sehr, sehr eindrucksvoll, allein dieses Lüftungskonzeptproblem zu lösen, wo du sagst, boah, wie kriegst du eigentlich das alles hin von und wo stehen denn die entsprechenden Maschinen, also Luftaufbereitung und so weiter, ja.
Und das dann tatsächlich noch mit dem gestalterischen Anspruch umzusetzen, weil manchmal ist es natürlich gut, wenn man das sieht, das kann man auch dann sichtbar führen. In einem, ich sag mal jetzt, Event-Space oder Konzertraum hat niemand was gegen freilaufende Lüftungskanäle an der Decke, aber es gibt Nutzung, da möchte man das vielleicht nicht haben. Und es ist auch schön, das dann zu verstecken oder so zu führen, dass das nicht zum dominanten Gestaltungsmerkmal wird und dann muss man schon sehr kreativ werden, weil tatsächlich Lüftung ist ein ganz interessanter Punkt, weil auch die Anforderungen an eine Lüftungsplanung in einem Club oder Konzertbereich sind ziemlich andere als in einem Büro oder in anderen Eventbereichen, weil man ja doch in einem Club braucht man keine 20 Grad auf der Tanzfläche, ja, also man hat eine höhere Toleranz, aber man möchte trotzdem natürlich eine hohe Luftwechselrate haben, am besten auch manuell gesteuert, weil da eine Automation nicht das macht, was der Moment erfordert. Da muss es auch mal von der Decke tropfen.
Da kommt die immer, bereiten extrem aufwendig ihre Lasershow vor und dann kommt die Lüftung, nimmt den ganzen Rauch weg und dann zack.
Ja, ja, oder Rauch ist nicht erlaubt, weil da ist eine Rauchmeldeanlage drin oder so. Also das sind, es kommen tatsächlich bei der Umnutzung und zwar relativ bei allen Umnutzungen immer sehr, sehr diffizile Fragen, die sehr etwas mit dem Programm des Kunden zu tun haben und auch einen direkten Einfluss auf das Gebäude oder auf die technologischen Maßnahmen, die man dann mit dem Gebäude anstellen muss. Und tatsächlich hat man als Architekt da ein sehr breites Feld vor sich. Da ist Design sozusagen nur eine von vielen Facetten, die man dort
Das kann ich mir gut vorstellen. Als Architekt lebt man ja oft, also ich kenne viele Architekten, die halt gerade für das leben, aber auf der anderen Seite ist halt dieses gerade Auslegen, ja. Also wie viel, wie groß, wie lang. Frage, macht ihr das immer alles selber oder habt ihr dann entsprechend auch Partner mit den Nachgewerken oder gerade beim Thema Lüftungsplanung? Wie ist das?
Also wir sind Planer, wir machen solche Sachen tatsächlich häufig auch als Generalplaner, ohne dass das jetzt so ausdrücklich formuliert wurde. Es gibt auf jeden Fall einige Fachplaner, also speziell ein Lüftungsplaner und auch ein Elektroplaner, die kennen wir seit vielen Jahren und die kennen auch die spezifischen Anforderungen für eine Veranstaltungsstätte. Das sind wirklich ziemlich andere, als man sozusagen im normalen Leben benötigt. Die sind aber leider, die haben immer zu viel zu tun. Aber darum, bei uns hat sich inzwischen natürlich auch ein gewisser Erfahrungsschatz angesammelt, sodass wir auch in groben Zügen schon wissen, wie wir es denn gerne hätten und dass es schon ganz wichtig ist in einem Club zum Beispiel oder in einer Bar, wo kommt die Luft raus, wo ziehe ich sie ab, damit ich möglichst angenehme, frische Luftverhältnisse habe, ohne dass zum Beispiel der ganze Nebel gleich weg ist. Also das ist tatsächlich eine Frage. Und elektrisch auch. Das ist in einer Veranstaltungsstätte, aber auch in jeder Arztpraxis gibt es immer besondere Anforderungen. Also beispielsweise, wir haben mehrere Dermatologien gemacht. Die haben einen hohen Stromverbrauch, weil die diese Laser haben. Und die ziehen ein paar tausend Watt weg pro Laser. Das heißt, da muss man dann eine komplett neue Elektroinstallation einbauen, damit die sozusagen ihre Arbeit ungestört verrichten können. Ähnlich Gastronomie, also jetzt Restaurant, kann man heute nicht mehr so planen, wie man vor 30 oder 40 Jahren geplant hat. Da gab es dann einen Gasherd und eine Fritteuse und heute hat man selbst in der kleinen Gastronomie eine ganz andere Anforderung an Geräten mit hohen Wärmelasten, mit hohem Stromverbrauch, Induktionsplatten, Induktionsherde, alles Sachen, die auch hohe Wärmelasten haben. Und das heißt, entsprechende Volumenströme müssen auch aus den Küchen wegtransportiert werden über Dach. Mhm. Was oft tatsächlich auch ein K.O.-Argument sein kann, weil das einfach nicht geht in jedem Gebäude, bei dem sich ein möglicher Betreiber interessant vorstellt, das zu machen. Die Projektentwickler, die dann gerne auch Bestandsgebäude anbieten und Nutzer suchen, sehen das auch nicht immer. Also diesen Fall kennen wir auch, dass man eine Planung schon kennt, vorgelegt bekommt und feststellt, da ist aber noch einiges.
Da hat versprochen, was wahrscheinlich nicht zu halten ist.
Ja, oder mit einem gewissen baulichen Aufwand dann zu machen ist, ja.
Aber welche Frage sich mir dann natürlich aufdrängt, ist, wenn ich jetzt im Bestand das mache, logisch, ja, dass ich das alles machen muss, aber warum bauen dann die Leute nicht einfach neu in Anführungszeichen und sagen sich,
naja,
das kann bei so einem Club ja dann irgendwo draußen eine Halle hinstellen und sagen, hier.
Das wäre in bestimmten Regionen, macht man das ja auch, gibt es ja Beispiele, ne, wo man das auch in anderen Ländern, ist das viel normaler. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich ein Bestandsgebäude oft auch einen totalen Charakter mitbringt und auch einen Vibe mitbringt. Und man sieht eigentlich schon sofort, wenn man in Gebäude reingeht, wow, das kann ich mir super vorstellen, hier dieses oder jenes zu machen. Wir planen jetzt gerade eine große Zahnarztpraxis in einer 120 Jahre alten Munitionsfabrik, also ein sehr, sehr rohes Gebäude mit dicken Stahlträgern. Da würde man jetzt nicht unbedingt an die Feinmotorik einer Zahnarztpraxis zuallererst denken, aber am Ende wird's wahrscheinlich super, weil da einfach sich so kontrastierende Welten aufeinander clashen und das hat ja Qualitäten. Also es gibt ja diese Umnutzung tatsächlich aus, ja, ästhetischen Gründen, man will da was machen, weil das Gebäude so toll ist, der Raum so toll ist. Und natürlich,
weil es denkmalgeschützt ist, oder?
Weil es denkmalgeschützt ist, klar, das kann auch Qualitäten haben. Wenn man das Glück hat, noch so einen alten Ballsaal zu finden, dann muss man eben probieren, den auf ein modernes technisches Niveau zu bekommen. Mhm. Aber häufig auch in Innenstädten, das sehen wir auch, gibt es doch eine total veränderte Marktlage. Also große Retail-Flächen braucht man nicht mehr, stehen leer, beziehungsweise da gehen dann maximal irgendwelche Ketten rein. Die brauchen aber auch gar nicht mehr so viel Fläche. Mhm. Also stellen sich ja die Fragen tatsächlich auch, was ist an Bestand vorhanden? Welche anderen Nutzungen kann ich mir vorstellen in innenstadtnahen Lagen? Da gibt es ja genügend Leute, die Ideen haben. Mhm. Da mache ich irgendeinen kombinierten Dienstleistungsbetrieb auf in einer ehemaligen Retail-Fläche. Und dann hat man auch schon einen relativ komplizierten Fall, der auch so in der Bauordnung gar nicht beschrieben ist. Das gibt's gar nicht. So, dann müssen wir uns als Planer ausdenken, ja, was ist denn das eigentlich?
Ich stelle mir das extrem schwer vor, mit den entsprechenden Behörden das durchzudiskutieren.
Also man muss so ein bisschen so ein Wording finden, ja. Also beispielsweise gibt es oder gab es vor 10 Jahren noch keine Escape Rooms oder nicht in signifikanter Weise. Gibt es inzwischen, glaube ich, in jeder Großstadt mehrere Anbieter. Das ist so ein Fall, der ist für eine Baubehörde tatsächlich ein völlig unbekanntes Terrain. Den muss man dann erklären als Architekt. Also wir müssen dann aktiv beschreiben, was denn da gemacht wird und was man da jetzt für Maßnahmen vorhat.
Und warum das cool ist und warum nicht einfach anfängt, Leute einzusperren gegen ihren genau. Willen. Ja.
Die sich dann selber befreien müssen, genau.
Ja, genau, richtig. Was mir da auch in den Sinn kam, es war letztes Jahr in Köln beim Schwarzlicht-Minigolf. Ich dachte, das ist auch total geil, weil das ist einfach nur nichts, mehr oder weniger leere Räume, die angemalt worden sind, wo diese Minigolf-Dinger rein sind. Aber allein durch das entwickelt, hat unglaublich viel Flair gehabt und sage ich, ist das super, eigentlich super geil.
Das ist tatsächlich auch etwas, was, glaube ich, auch notwendig ist, weil es gibt Leerstand, glaube ich, in allen Innenstädten, weil einfach diese Anforderungen an Ladengeschäfte sich verändert haben. Mhm, ja. Man will da jetzt nicht noch den, weiß ich nicht, 5. Handyladen oder 10. drin haben oder so. Und es gibt ja auch Leute, die haben Ideen und planen, also was wir schon von verrückten Konzepten gehört haben und denken, wow, das hat die Menschheit, das braucht nicht, das nicht, eigentlich.
Nicht, wahrscheinlich nicht, das seid ihr wahrscheinlich auch mal kurz Unternehmensberater am Anfang, ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere schräge Idee ein bisschen sehr kurios ist, aber was ich letztes Jahr auch erlebt habe, auch in Stuttgart, nee, das eine war ja in Köln, das war jetzt in Stuttgart, eine Virtual Reality Launch war das.
Ja.
Das war mega, da kannst du mit acht Freunden hingehen und zusammen in der 3D-Welt auf dem Mars oder so oder in der Fantasy-Welt spielen, das war super. Also große Empfehlung an die Zuhörer, macht mal sowas mit euren Kumpels und guckt mal in so eine VR-Welt rein. Aber jetzt Thomas, du.
Ja, das sind tatsächlich auch Modelle, die von denen hören wir auch immer mal wieder. Also auch so, gerade so wirklich diese Spielwelten. Also man mietet einen Raum mit Bekannten und spielt Indoor-Tischtennis oder irgendwas. Also das ist schon Betreiberidee, und man denkt, ja, geil, wieso eigentlich nicht? Gibt's noch nicht so. Ich glaube, das wird sich entwickeln und auch Dienstleistungen, also wirklich Dienstleistungen, auch medizinische Dienstleistungen. Das sind Bereiche, die, glaube ich, jetzt gerade so entstehen für Menschen, die vielleicht das Geld haben, um das zu bezahlen. Also kombinierte medizinische Dienstleistungen, Diagnoseeinrichtungen etc., wo ich als Patient hingehe und an einem Tag in einer Einrichtung 3, 4, 5 verschiedene Fachärzte besuche, das Ganze in einem hotelartigen Ambiente und so. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die entstehen in ungenutzten Räumen, weil sie da sind, weil sie auch Innenstadt erfordern, weil der Bedarf da ist. Und das ist die Zukunft. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mehr kombinierte Nutzungen sich entwickeln werden und auch das eigentlich die Antwort ist auf einen Leerstand an Flächen in Innenstädten oder Innenstadtrandgebieten. Also im weiteren Sinne tatsächlich alles, was nicht Büro ist. Büro ist etwas, was sich durch Corona auch gravierend verändert hat.
Ja, klar. Ja, ja.
Also auch eine Bürofläche jetzt plant man anders als vor Corona. Die Menschen dort, die ins Büro gehen, gehen aus anderen Gründen ins Büro. Das ist jetzt keine Umnutzung, aber es ist doch eine Umprogrammierung der Arbeitswelten. Das heißt, es wird sehr viel mehr Wert auf soziale Interaktion gelegt, auf das zusammen mit Kollegen, Kolleginnen irgendetwas machen, besprechen etc., als die reine Arbeit am Schreibtisch. Und das hat auch Auswirkungen. Also Büroflächen werden sich auch künftig verkleinern, weil nicht mehr von 100 Leuten Belegschaft 100 Leute gleichzeitig da sein werden, sondern nur an bestimmten Tagen oder Stunden werden sich auch diese Flächen tatsächlich verändern. Und das wiederum gibt Raum auch für Umnutzungskonzepte.
Ja, und dann ist es natürlich auch wieder, obliegt es dann dem entsprechenden Architekten zu sagen, okay, wie positioniere ich mich? Bin ich dafür bekannt, dass ich da gut drin bin? Eine Phase 0, zu sagen, kann ich am Anfang schon mal beraten, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Idee, die vielleicht noch nicht verprobt ist, oder ich habe eine Idee, das funktioniert schon wunderbar in München, ich möchte es jetzt auch in Berlin machen und zum Beispiel Berghain in Berlin. Wo ist denn das Projekt, das am weitesten weg ist von wo du jetzt gerade bist, was ihr gemacht habt?
Ja, jetzt gerade hat eine Bar eröffnet in Singapur, die wir geplant haben und auch baulich sozusagen begleitet haben. Wir waren leider nicht vor Ort, dafür ging es alles viel zu schnell. Mhm. Das ist auch eine Umnutzung in meinem ehemaligen Restaurant, also Gastronomie. Also im weiteren Sinne ist das auch Gastronomie, aber es ist schon eher Bar mit offiziell Event Space, aber es steht eine mächtige Clubanlage drin. Mhm. Das war tatsächlich auch ein Projekt, was sich in Berlin sozusagen angebahnt hat und dann in Singapur zur Realisierung gekommen ist, seit wenigen Wochen eröffnet. 3 Wochen, glaube ich. Rasa heißt das, kann man googeln. Ganz kompliziert, weil all das, was wir sozusagen hier noch an Erfahrung haben, an auch so einem Verständnis, das hat natürlich alles da nicht gegriffen. Also wir mussten uns so komplett auf andere Menschen verlassen, die dann dort unsere Augen und Ohren waren. Und wir haben ja jeden Tag mitten in der Nacht, weil die sind 6 oder 7 Stunden plus voraus, WhatsApp-Videos uns angeguckt von baulichen Gegebenheiten, weil das erst auch sehr schnell gehen musste. Und das ist natürlich der dann nicht so schöne Weg, aber in dem Fall ging es nicht anders, musste halt in 2 Monaten da eben so einen Club eröffnen, in einem ehemaligen Restaurant, was schon ein ziemlicher Wahnsinn war. Und eben tatsächlich, also ohne persönlich da gewesen zu sein, ganz schwierig, auch so Räume zu beurteilen, denen das Gespür zu bekommen, wie fühlt sich das an, weil die Erfahrung tatsächlich bei Umnutzung ist auch häufig, dass das doch eine sehr intuitive Geschichte ist, also durch Räume hindurch zu gehen.
Ja, du spürst es irgendwie wahrscheinlich mit deiner Erfahrung. Du gehst rein und sagst, hier müssen wir es so machen.
Ja, man spürt das tatsächlich, oder auch das sicherlich auch Erfahrung, auch Betreibererfahrung, aber auch unsere Erfahrung, in Räume reinzugehen und sich dann zu visualisieren, zu imaginieren, auch vorzustellen, was ist wo, wie fühlt sich das an, ist das richtig an dieser Stelle oder ist irgendwas komisch hier? Das war anders bei einem großen Techno-Club, den wir in Kiew realisiert haben von 2017 bis 2019. K41 ist der Straßenname, der offizielle Name ist ein mathematisches Symbol, ein durchgestrichenes E für There Does Not Exist, aber es gibt ihn wirklich.
Okay.
Auch das war eine Leistungsphase Null-Projekt, kann man sagen, nämlich tatsächlich überhaupt eine Örtlichkeit zu finden und zu beurteilen auf Machbarkeit, auf Umsetzbarkeit. Und dann auch schon bei einer ersten Begehung sich zu überlegen, okay, das ist vielleicht hier ein Floor, das ist ein Bereich für Toiletten, hier sind Erschließungsbereiche, das muss man anbauen. Diese Geschichten sind auch tatsächlich ja oft die spannendsten in der Projektphase.
Das glaube ich, glaube ich. Aber es wird halt wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr 3 Clubs umgebaut.
Ja, leider immer weniger. Ja, das ist ja tatsächlich auch, muss man sagen, verschiedenen Dingen sicherlich geschuldet. Also Clubs sind ja eher am Aussterben, am Zurückgehen. Das hat sicherlich mit veränderten Ausgehgewohnheiten was zu tun, mit auch sich immer weniger anbietenden Lagen, die überhaupt noch möglich sind in verkehrstechnisch erreichbarer Nähe von Ballungsgebieten. Ja, das ist, glaube ich, überall auf der Welt so. Es verschiebt sich auch. Es gibt Regionen, da waren vor wenigen Jahren Clubs noch unvorstellbar. Da entwickeln sie sich im arabischen Raum zum Beispiel. Nicht nur Dubai, auch Saudi-Arabien. Asien wird sicherlich auch bestimmt weiterentwickeln, was tatsächlich jetzt wirkliche Clubs angeht, also elektronische Musik oder Technomusik.
Kein Problem.
Ja, aber also das sind in der Regel fast immer Umnutzungen. Also es gibt wenig Beispiele, gibt es bestimmt, aber gibt es weniger, bei denen eine Fläche, ein Neubau für eine Clubnutzung errichtet wird.
Okay. Es macht ja auch, sagen wir mal, alles ist ja in Bewegung. Ich denke da jetzt vielleicht auch, dass du hast Ausgehgewohnheiten, es gibt bestimmt diese ganze Computerspielebranche, da gibt es diese ganze Netflix-Branche, dann gibt es dieses ganze Tinder, in Anführungszeichen, ja, wo das heißt, du bist, früher war dein Jagdgebiet vielleicht der Club, heute ist dein Jagdgebiet vielleicht irgend so ein Online-Medium.
Klar.
Ja, kann ich mir alles gut vorstellen, ja.
Das spielt alles auf jeden Fall eine Rolle, ja.
Aber ich fand das bewegt wahrscheinlich jeden, dieses Innenstädte, und es muss ja nicht mal eine Großstadt sein, es ist ja dieses große Flächen und so weiter, diese Umnutzung ist ja auch im Kleineren, deswegen ich sage, okay, warum nicht das auch mal in die Positionierung aufnehmen, weil Zuhörer sind ja oft Handwerker, Baufirmen, ja, zu sagen, okay, welche Architekten in meinem Landstrich machen denn solche Umnutzungen, kenne ich die mich? Und wenn man da eine gewisse Expertise hat oder aufgebaut hat, ich schätze mal, das hast du vorher mit deinem Elektroplaner und mit deinem Lüftungsplaner gesagt hast, das ist ja auch überall ein Problem, ja. Und du bist wahrscheinlich froh, wenn du deinen Partner hast, auf den du dich verlassen kannst. Und der Partner ist wahrscheinlich froh, wenn er jemand hat wie dich, wo er sagen kann, hey, wenn ich da wieder ein Problem habe, dann bist du wieder derjenige, der das lösen darf.
Also man muss sich finden, sicherlich. Das ist ja ein Prozess, den man da gemeinsam bestreitet mit dem Auftraggeber, mit der auftraggebenden Person. Da geht es um viel Geld. Das ist auch ein teurer Prozess, kann man auch so sagen. Am Ende natürlich, weil es einfach eine sehr komplexe Planungsgeschichte ist, die nichts auslässt. Also alles wird da hundertprozentig berührt von dem Brandschutzthemen. Ich sagte schon über Akustik. Akustik ist ein Riesenthema in jedem Altbau, wenn ich jetzt eine irgendeine Nutzung habe, die einfach über den Zeitrahmen 22 Uhr hinausgeht, habe ich ein Akustikthema, egal ob das irgendeine Listening Bar ist oder auch ein irgendeine gastronomische Einrichtung etc. Aber ich wollte noch was sagen, tatsächlich, es gibt noch ein ganz wichtiges Argument. Also ich glaube, für die Leute, die so ein Business vielleicht neu gründen oder umziehen wollen oder die Interessenten, die in so einen umgenutzten Raum irgendwie reingehen, die haben ja sozusagen zwei Motivationen. Das eine ist, ich brauche einfach eine Fläche, die muss bezahlbar sein und die ist dann so, wie sie ist und ich will da irgendwas anderes machen. Dann, klar, muss man natürlich schauen, dass es gut aussieht, dass es der Idee des Nutzers entspricht. Und das andere Argument ist auch, dieser Nutzer, der will ja nicht nur Kunden ansprechen, das ist das eine. Das fast noch wichtigere Argument ist, tatsächlich Mitarbeiterinnen zu binden über die Location und einen Raum zu schaffen, in dem die Leute auch gerne arbeiten und den sie auch sozusagen mit ihrem Spirit füllen und das leben. Das ist ein Argument, was immer wichtiger wird, weil ja, Leute arbeiten heute nicht mehr nur wegen des Geldes oder nur, weil der Job gut liegt. Da muss einiges mehr zusammenkommen. Und dieses Leuten, Mitarbeitenden oder auch selber als beispielsweise Arzt oder was auch immer, von mir aus auch Anwalt oder Notar, haben wir auch Leute, die arbeiten da, dann muss die Arbeitsumgebung entsprechend cool sein, die muss passen, die muss die Marke repräsentieren. Das muss im weiteren Sinne auch Instagrammable sein und irgendwie sich, ja, tatsächlich, ja, es ist total wichtig. Also selbst ein Notar oder ein Rechtsanwalt möchte einen gepflegten Insta-Kanal haben und wird auf diesem Weg ja auch weitere Kunden generieren, wie ja auch Ärzte das mittlerweile tun, Kosmetikbranche, also alles, was irgendwie mit Dienstleistungen im weiteren Sinne zu tun hat, wird weiterhin immer mehr auf Werbung über Social Media setzen. Und da spielt die Räumlichkeit eine große Rolle. Also extern für die Kunden, aber auch intern für die Mitarbeitenden.
Ja, das ist ja ist auf jeden Fall eine schlaue Perspektive, weil ich glaube, viele wir hatten damals, als wir das Büro hier in Stuttgart gesucht haben, auch gedacht, gehen wir denn hin irgendwo ins Umland oder gehen wir mehr ins Zentrum? Und dann haben wir uns gedacht, Zentrum, weil da können sie von überall her mit dem Öffentlichen besser herkommen und so weiter. Das war aber auch vor Corona ja inzwischen, ist mit Remote noch nicht mehr ganz so schlimm, wenn man dann ein, zwei Tage im Büro oder wir haben auch einen Mitarbeiter, der ist quasi, also zwei, die sind quasi komplett gar nicht da. Ja, mit denen trifft man sich dann zweimal im Jahr zum Team-Retreat. Aber da ist ja auch genau das wieder der Punkt. Da willst du irgendwo hingehen, wo du die Atmosphäre hast, oder du willst nicht einfach irgendwo ein Hotel mit einem Tagungsraum, sondern willst du irgendwie das, du hast es am Anfang gesagt, so diese Lost Places, ja, du willst irgendwas, wo du sagst, es ist schön, ja, da kann man sich entfalten oder da kann man das Team entwickeln und so weiter, ja klar.
Das ist auch eine Qualität ja tatsächlich an diesen Umnutzungen. Die bieten ja Qualitäten. Natürlich, wenn ich da jetzt irgendein Juwel finde, irgendeinen tollen Altbau, dann kann man sich da alles Mögliche vorstellen. Aber selbst eine schnöde Bürofläche in der Innenstadt kann ja tatsächlich auch ein Diamant sein, wenn entsprechend diese Fläche gestaltet wird, gut funktioniert für die Nutzung. Dann kann die umprogrammiert werden. Manchmal ist es natürlich schwieriger, manchmal einfacher. Ich sag mal, eine MRT-Praxis mit einem riesen Magneten kann nicht überall rein. Auch das haben wir schon gemacht mit dem Austausch von Deckenbalken gegen nicht magnetisierbare Deckenbalken, weil das ist ein riesen Argument. für die Medizinbranche. Aber gerade diese medizinischen Einrichtungen, Beispiele, sind Lagen, die müssen innenstadtnah sein, da müssen die Patienten schnell hinkommen. Das sind wirklich auch komplexe Einrichtungen, die aber auch, also, und da gibt's Bedarf, würde ich sagen. Jeder kennt die typischen Arztpraxen, Warteräumen, in denen man notgedrungen sich aufhält.
Wo du reingehst und denkst, du wirst krank.
Ja, also das sicherlich ist so, wie es ist, aber das verändert sich. Und auch Ärzte müssen schauen, wie sie ihre zukünftigen Patienten binden, weil die kommen nicht nur einmal, die kommen regelmäßig. Das ist ganz wichtig. Und im Idealfall auch sehr lange.
Und
man sucht sich heute schon die Praxen aus. Ist die cool? Gehe ich da gerne hin? Ist der Zahnarzt gut? Ist auch ein Argument. Aber das soll schon auch ein schöner Space sein, in dem man sich gerne aufhält. Und das sind dann tatsächlich in der Regel Flächen, die nicht unbedingt als solche Flächen angelegt wurden.
Ja, klar. Natürlich verstehe ich. Thomas, vielen Dank für diese Insights. Breites Spektrum. Und ich denke tatsächlich, dieser Punkt mit diesen Mitarbeitern ist tatsächlich ein zentraler. Ja, nicht irgendwo im letzten Kaff, das letzte Eck, sondern irgendwo zentraler. Und das ist schon auf jeden Fall wichtig. Und natürlich ist es wie letztes Mal auch sehr eindrucksvoll zu erfahren, weil da steckt man ja als Normalsterblicher gar nicht dahinter. Ja, was passiert denn bei so einem großen Projekt? Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Und mich und die Podcasts auch ein bisschen über, sagen wir mal, so ein, ich empfinde es ein bisschen als Nischenthema, aber so wie du es jetzt ausgeführt hast, ist es eigentlich gar keins, sondern es findet wahrscheinlich jeden Tag zigfach statt in jeder Ecke von der Bundesrepublik. Insofern vielen Dank, dass du uns darüber informiert hast und vielleicht bis nächstes Mal. Ja?